In der Vorbereitung habe ich eine, ich sag mal, skurrile Tatsache gefunden. Es gibt einen Weltrekord im Dauerarbeiten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieser Weltrekord ist 1984 von, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, aber Vahid Mutavčić in Sarajevo aufgestellt worden. Und ich habe nachgeguckt und habe gedacht, okay, gibt es irgendjemanden, der ihn diesen Weltrekord inzwischen schon gebrochen hat oder so, weil das 1984 ist nun schon eine Weile her. Es scheint aber nicht der Fall zu sein. Er hat es nämlich geschafft, 96 Stunden lang Drahtspulen zu verpacken. Diese Drahtspulen wogen jeweils 15 Kilo. Und er hat nach dieser Zeit 3000 Drahtspulen ordnungsgemäß verpackt bekommen. Weltrekord im Dauerarbeiten. Ich glaube, den meisten von uns ist bewusst, dass das Dauerarbeiten nicht endlos geht. Also, dass es dann irgendwann, ich meine, ich bin noch nie 96 Stunden wach gewesen. Also, ich glaube, da wäre ich völlig irre. Und dann allein schon in dieser Zeit dann zu arbeiten, das ist, da wäre meine Grenze schon längst überschritten. Wir haben Grenzen, auch beim Arbeiten. Wir können nicht uneingeschränkt alles leisten. Vielleicht versuchen wir, unsere Grenzen da immer wieder ein Stück weiter rauszuschieben oder irgendwie mehr zu leisten, aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann können wir nicht mehr. Und so ist das auch mit den ersten Christen gegangen in Jerusalem. Sie hatten sich viel Arbeit vorgenommen, aber sie sind dann an ihre Grenzen gekommen und diese Grenzen verursachten Probleme. Und das, was ich heute mit euch durchdenken will, ist, wie sie mit diesen Grenzen und mit diesen Problemen umgegangen sind. Das soll uns beschäftigen. Weil ich glaube, dass diese ersten Christen diese Probleme und diese Konflikte beispielhaft gelöst haben. Und ich möchte mit uns lesen einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 6, dort ab Vers 1. Die Zahl der Christen, der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus: Stephanus, ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Ganz kurz zu dem Drumherum dieser Beschreibung. Die Gemeinde in Jerusalem hat eine sehr turbulente Zeit hinter sich. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, der Heilige Geist ist gekommen, tausende Menschen glauben jetzt an Jesus und Verfolgung beginnt, Druck, Repression beginnt. Und das innerhalb von, man weiß nicht ganz genau, aber ich sag mal so 2-3 Monaten. Diese erste Zeit ist für die Gemeinde, es ist eine sehr interessante Zeit, weil sich die ersten Christen an vielen Stellen sehr vorbildlich verhalten haben. Drei Dinge, die ich an dieser Stelle sehr beeindruckend gefunden habe. Das erste ist, wie man mit Problemen umgehen kann. Die erste Gemeinde in Jerusalem hatte ein Problem, was vielleicht für die meisten von uns sehr ungewohnt ist oder wenig problematisch erscheint, nämlich die Gemeinde wächst. Yay! Also immer mehr Menschen gehören zu dieser Gemeinde. Im Text vorher kannst du lesen, wie Petrus predigt und nach dieser Predigt 3000 Menschen anfangen, an Jesus zu glauben. Und das geht so weiter. Immer mehr Menschen verstehen, dass Jesus gestorben ist, dass sein Tod kein Justizirrtum war, sondern dass Jesu Tod einen tiefen Sinn hatte. Dieser Tod war die Strafe an einem Unschuldigen für viele, viele Schuldige. Ich bin einer dieser Schuldigen für Jesus. Jesus ist damals für mich gestorben und Jesus hat sein Leben bezahlt, damit ich Vergebung meiner Schuld bekomme. Gnade nennt die Bibel das. Geschenkt, ohne dafür irgendwas tun zu müssen. Nur glauben. So sehr wollte Jesus, dass du die Chance bekommst, wieder mit Gott in Ordnung zu kommen. Und viele Leute damals haben das geglaubt. Sie haben das verstanden. Die erste Gemeinde, sie hat bis auf die Gemeindeleitung, die Apostel, sie hat keine besondere Struktur. Interessanterweise hat Jesus nie Anweisungen gegeben von wegen, so muss Gemeinde strukturiert sein, der muss das und das machen, das muss alles dabei sein. So hat Jesus nie gesagt. Das ganze Neue Testament ist da an dieser Stelle sehr frei, bis auf, und das ist irgendwie logisch, dass es eine Gemeindeleitung geben soll. Gemeindestrukturen müssen sich bewähren, sie müssen zweckmäßig sein. Und deshalb, weil das in manchen Situationen unterschiedlich ist, ist das damals in Jerusalem so und es kann heute für uns ganz anders sein. Wenn du Christusgemeinde vergleichst mit anderen Gemeinden, wirst du Unterschiede feststellen, auch in der Struktur. Und das hat was damit zu tun, dass wir in einer anderen Situation uns befinden als andere Gemeinden. Das hat für uns ganz viel mit unserem Gemeindeprofil zu tun. Wenn du wissen willst, das sind ein paar Seiten, die man lesen kann, wo wir als Gemeinde festgehalten haben, was wir als Gemeinde wollen und worauf wir nicht so viel Wert legen. Wenn dich das interessiert, schreib mir nachher gerne eine E-Mail und ich schicke dir das zu. Das kann man nachlesen. Die Gemeinde in Jerusalem steht also vor einer Situation, sie ist erstmal ganz unorganisiert. Die Apostel wussten, was sie wollten. Jesus hatte ihnen gesagt, was ihre Aufgabe ist, hatte ihnen aber nicht gesagt, wie sie diese Aufgabe erfüllen sollten. Und die Frage ist jetzt nach diesem wie sollten sie nun weiter vorgehen? Wie sollten sie ihre Gemeinde organisieren? Sie wollten auf der einen Seite gut diese beste Nachricht von Jesus weitergeben. Sie wollten auf der anderen Seite aber auch den Schwachen, den in Not geratenen in ihrer Mitte, sie wollten sich auch gut um sie kümmern. Und zuerst scheint das so wenigstens, dass sie alles das alleine gemacht haben. Sie haben das gut gemeint, sie haben mit angepackt, das hat auch erstmal so ganz gut funktioniert. Aber dass das irgendwie Schlagseite bekommen hat, das wurde bei den griechischen Witwen deutlich. Nochmal, das soziale Netz war nicht so ausgefuchst, wie wir das heute haben. Wenn eine Frau ohne ihren Ernährer unterwegs sein musste, wenn er gestorben ist, dann stand diese Frau vor einem erheblichen Problem, stand auch oft vor einem finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Abstieg. Wie sollte das jetzt weitergehen alles? Und für die Apostel war ganz klar, wir haben Verantwortung für die Frauen. Und so gehen sie los. Ich stelle mir das wenigstens so vor, dass sie haben von Leuten Spenden bekommen. Mit diesen Spenden ziehen sie los zum nächsten Händler, kaufen da ein und fangen an, das zu verteilen, wo gerade Not ist. Jetzt werden die Leute aber in der Gemeinde immer mehr. Und die Apostel bekommen eine Verteilung nicht mehr gut geregelt. Das wird schwierig. Und interessanterweise ist das so, dass das sind ja alles, im Wesentlichen sind das ja alles jüdische Leute, aber es hat darunter auch nicht jüdische Leute, griechischsprachige, nicht aus Judäa stammende Leute gegeben. Und jetzt fühlen gerade die sich benachteiligt. Manche werden versorgt, manche nicht, und das sorgt für Unruhe in der Gemeinde. Wie gehen jetzt diese ersten Christen mit solchen Problemen um? Was machen sie jetzt? Ein ganz wichtiger Schritt ist, fand ich wenigstens hier, sie reden miteinander. Dieses Problem bleibt nicht bei denen, die davon betroffen sind, sondern ganz wichtig, was wir hier sehen, Probleme werden mit denen besprochen, die sie verursacht haben. Probleme werden auch mit denen besprochen, die das ändern können. Und deshalb geht es an die Apostel. Die Apostel sind Ursache für dieses Problem. Sie schaffen einfach ihre Arbeit nicht und deshalb gehen die Betroffenen zu ihnen. Für mich ist das eines der wichtigsten Dinge des gemeinsamen Miteinanders. Spannungen, Schwierigkeiten, Missverständnisse, Probleme, das ist normal zwischen Menschen. Das ist auch normal für christliche Gemeinde. Und wie gehe ich mit solchen Sachen um? Wenn du ein Problem hast, dann gehst du zu dem, der dieses Problem verursacht hat. Vielleicht suchst du dir einen günstigen Moment dafür aus, etwas, wo du merkst, okay, dann kann ich über so eine schwierige Sache reden. Und dann redest du mit ihm oder mit ihr. Ja, das kostet manchmal Mut. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ich muss das oder wir müssen das klären, ansprechen, weil sonst bleibt da was, verhärtet sich was, führt vielleicht zu Bitterkeit, zu weiteren Missverständnissen. Und ich weiß nicht genau, wie du da mit solchen Spannungen, mit solchen Schwierigkeiten umgehst. Manchmal gibt es dann solche Gedanken, die mich ankriechen, dass ich dann denke, wenn ich das anspreche, das bringt doch sowieso nichts. Der bleibt doch sowieso bei seiner Meinung. Oder der wird das überhaupt nicht so verstehen können. Oder was hilft das jetzt? Und vielleicht kennst du sowas, dass du auch denkst, ist das Problem jetzt wirklich so groß, dass ich es ansprechen könnte, so dass man sich das innerlich kleinredet und denkt, das wird schon von selber vergehen oder was es auch immer ist. Und das, was die hier machen, ist genau das Richtige bei solchen Situationen. Das verhindert eben bitter und frustriert zu werden, indem ich das anspreche, genau bei denen, die es betrifft, nicht erst dann eine große Welle machen mit irgendwelchen anderen Leuten, sondern sie gehen zu denen hin, die das ändern können. Vor 2 Wochen sitzen wir als Gemeindeleitung zusammen und haben gerade eine gemeinsame Schulung über uns als Leitungsteam. Ich bin sehr, sehr dankbar für uns als Gemeindeleitung. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, wie das zwischen uns funktioniert. Das ist richtig gut. Aber im Gespräch kam raus, dass ich vor einigen Wochen ein Missverständnis produziert habe. Und ich bin den Jungs dankbar dafür, dass sie das mit mir angesprochen haben und dass wir das klären konnten, dass nichts, das hoffe ich wenigstens, nichts zurückgeblieben ist an dieser Stelle. Sehr schön, dass du das so bestätigst, Andi. Ich finde das entscheidend, das wichtig, was die ersten Christen hier machen, wie sie mit diesen Problemen umgehen, dass sie das klären, ansprechen und klären. Das Zweite, was sie, glaube ich, richtig gut machen, ist, dass sie Prioritäten setzen. Die Apostel denken zusammen nach. Sie erkennen ihr Problem, sie beschönigen das, sie diskutieren das nicht weg. Als die Apostel sehen, dass sie die Arbeit nicht mehr gut hinkriegen, dann überlegen sie, wie das weitergehen kann. Die Gemeinde ist größer geworden. Was vorher ging, geht jetzt nicht mehr. Das ist ein ganz normaler Weg. Das ist für jede Gemeinde so. Das, was oft am Anfang von Gemeinde geht, wenn die Gemeinde klein ist, dann funktioniert das, dann ist man sich näher. Wenn die Gemeinde weiter wächst, ändert sich die Dynamik in der Gemeinde. Dinge müssen nach sich mitverändern, verschieben sich. Das fühlt sich dann auch anders an. Und die Apostel haben überlegt, in dieser Situation, dass sie Prioritäten setzen, dass sie sich konzentrieren auf ihre Hauptaufgabe. Und die Apostel haben diese Entscheidung getroffen, hier in Vers 4. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Was ist das denn? Die wollen einfach nur beten und reden und sie lassen die praktischen Aufgaben vom Fußvolk erledigen? Oder wie sollen wir das hier, fühlen die sich als was Besseres? Beten ist doch keine Arbeit. Die sollen was tun. Von nichts kommt nichts. Gebet ist zwar gut, aber da müssen doch auch Taten folgen. Wollen die Apostel jetzt einfach nur losziehen und anderen von Jesus erzählen? Ich spende doch dafür mein Geld und die Apostel sind doch auch ein bisschen dafür zuständig, dass ich meinen Service bekomme, dass sie mal zu Besuch bei mir vorbeikommen, dass ich möchte mein Essen haben. Das haben die doch bis jetzt auch immer so gemacht. Sind sie sich jetzt zu schade für solche Dinge? Interessant ist, dass wir davon in diesem Bericht überhaupt nichts lesen. Die Gemeinde hier scheint verstanden zu haben, dass es so nicht weitergehen kann und dass sich Sachen verändern. Die Apostel müssen neue Prioritäten setzen und sie haben gute Prioritäten gesetzt. In ihrer Situation war es das Entscheidende, Jesus zu verkünden und zu beten. Weitersagen des Evangeliums und Gott zu bitten, mit ihnen zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen, die Beziehung zu Jesus zu pflegen, dafür in die Stille zu gehen, gemeinsam dafür zu beten. Das ist für sie der Ausgangspunkt, damit sie weiter ihren Dienst tun können. Und dass wir das richtig verstehen, ich meine, das sind die Apostel sind die Jünger Jesu. Sie sind mit Jesus 2, 3 Jahre noch länger unterwegs gewesen. Und das ist das, was sie sagen können. Sie können sagen, was Jesus getan hat. Sie können sagen, was Jesus gesagt hat. Das ist ihre Kernaufgabe. Und wenn es jetzt darum geht, dass sie ihre Prioritäten setzen, dann finde ich das stark, einfach hier in den Versen zu lesen, wie Gott menschlich gesehen den Erfolg dazu gegeben hat, das gesegnet hat. Vers 7. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch die Zahl der Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Zahlreiche Priester und glaubten an Jesus. Vorher haben sie von allem ein bisschen getan und waren zunehmend schlechter dabei. Jetzt konzentrieren sie ihre Zeit und ihre Energie auf weniger. Und Gott gebraucht die Apostel auf erstaunliche Art und Weise. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe immer wieder Phasen in meinem Alltag, die für mich wichtig sind, wo ich darüber nachdenke, was in meinem Alltag wirklich von Bedeutung ist und was eher zweitrangig ist. Was für mich, was vor Gott auch das Entscheidende ist in meinem Leben und was auch zurücktreten kann. Ich fand den Ausspruch lustig, den ich mal gelesen habe: Wenn ich 3 Hasen gleichzeitig nachjage, werde ich keinen fangen. Ich glaube, das ist wahr. Wenn ich in meinem Leben versuche, alles irgendwie zu realisieren, wird alles nicht erreicht werden. Und ich werde mit allem unzufrieden sein. Am Schluss werde ich auf mein Leben zurückschauen und denken, ich bin nur durch so meinen Alltag gehetzt und die Dinge, die wirklich wichtig waren, habe ich vielleicht nur kurz angetippt. Ich will das an dieser Stelle sehr deutlich sagen. Wir leben in einer Kultur, die uns vermitteln will, dass alles unter einen Hut passt. Alles muss gehen und ich muss alles gemacht und ich muss alles mitgemacht haben. Und das verursacht größere Probleme. Ich will aufgrund dieses Textes dir nochmal sagen, das, was sich hier gut machen, ist, vor Gott zu stehen und im Lichte Gottes zu sehen, wir müssen Prioritäten setzen und gute Prioritäten setzen. Und meine Frage ist an dich, besonders an die, die unter uns durch, also den Speed ihres Lebens, die Geschwindigkeit ihres Alltags, den Stress und die Hektik, gibt es Dinge, die vielleicht du für sehr wichtig hältst, aber im Lichte Gottes sieht das ganz anders aus. Was ist das, was am Schluss bleiben soll? Und jetzt mal ganz menschlich gesprochen, tust du nicht dir und deiner Aufgabe und deiner begrenzten Energie gut, wenn du dich auf das konzentrierst, was wirklich wichtig ist? Gibt es Dinge, die du vielleicht aus dieser Phase deines Lebens streichen solltest? Mein dritter und letzter Gedanke ist, wie man eine Lösung finden kann. Die Apostel sind mit einem Vorschlag vor die Gemeinde getreten. Sie als Gemeinde besprechen diesen Vorschlag. Die Apostel sagen, wir brauchen Hilfe von Leuten, die uns praktisch zur Seite stehen. Sie brauchen Mitarbeiter mit der richtigen Motivation. Und die Apostel bitten die Gemeinde in Vers 3, seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Weisheit und Einsicht und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Die Gemeinde braucht Leute, die zwei Anforderungen erfüllen. Beides. Verbindung zu Gott und Weisheit, was zu tun ist. Verbindung zu Gott und Weisheit, was zu tun ist. Die Gemeinde geht gerne auf diesen Vorschlag der Apostel ein, sucht sich 7 Männer und Verantwortung übernehmen. Alle 7 Männer erfüllen diese Kriterien und es sind Männer, die durch diesen praktischen Dienst dazu beitragen, dass die Gemeinde weiter wachsen kann. Sie sind sich nicht zu schade, diese praktische Arbeit zu machen und den Aposteln den Rücken frei zu halten. Die Apostel beten für diese Mitarbeiter, sie legen ihnen die Hände auf, sie identifizieren sich mit neuen Mitarbeitern. Und ich sage das mal für Christusgemeinde ganz grundsätzlich, auch wir hier in Walle. Wir brauchen solche Männer und Frauen. Leute, die bei dem, was sie tun, Gott vor Augen haben. Aus einer tiefen Beziehung zu Gott motiviert sind. Leute, die mit zupacken und bereit sind, sich mit ihrer eigenen Erfahrung einzubringen, damit Gemeinde weiterhin gut wachsen kann. Vielleicht bist du so jemand, der sagt, ja, ich sollte von den Zuschauerrängen runterkommen und ich sollte mehr mich reinhängen und dabei sein. Mein zweiter Gedanke an dieser Stelle, vielleicht denkst du bei dem, was ich jetzt sage, das ist doch völlig logisch und normal und warum sagst du mir das? Aber ich sage das, weil ich das immer wieder erlebe, dass Leute an dieser Stelle mit Problemen feststecken und sich scheuen, diesen Schritt zu gehen. Such dir Hilfe bei deinen Problemen. Die Apostel haben gesagt, wir schaffen das nicht alleine, wir brauchen Hilfe in unseren Problemen. Und ich sage dir, versuch nicht alles alleine zu lösen. Such dir Unterstützung bei den Sachen, bei den Dingen, die du nicht geknackt kriegst. Bleib nicht allein damit. Und ich bin froh zu sehen, dass selbst in einer Zeit damals, in einer Zeit, wo Gott mächtig am Wirken ist, wo der Heilige Geist gewirkt hat, dass selbst in solchen Zeiten wie damals Probleme auftreten und Probleme gelöst werden. Und ich hoffe, dass du mutig bist und dass du dich mit deinen Problemen nicht versteckst, sondern dass du sie zu Gott bringst und dass du sie angehst und hoffentlich das nicht alleine tust, sondern Leute mit dir hast, die dir helfen, Schritte zu gehen. Nochmal, Probleme sind etwas im Rahmen von Gemeinde, im persönlichen Leben, die auftauchen, die völlig normal sind. Die Frage ist aber, wie ich und wie du damit umgehst. Und ich hoffe, dass diese Verse dir in Erinnerung bleiben, deshalb, weil sie Schritte zeigen, wie man mit solchen Fragen umgehen kann. Soweit.